Schön, dass wir wieder zusammensitzen, hier um den Tisch herum. Tisch reden. Und heute springen wir gleich ins kalte Wasser. Wir haben ein spannendes und sehr praktisches Thema. Das Thema Gottesdienst. Jetzt habe ich, um das mal ein bisschen biografisch anzugehen, ich habe mal ausgerechnet, ich bin nun als Pastorenkind schon wahrscheinlich
vor der Geburt da gewesen.
Vor der Geburt und direkt danach in Gottesdiensten gewesen, da reingetragen und rausgetragen worden. Das sind wahrscheinlich 2.500 Gottesdienste in meinem Leben.
Hast du gezählt?
Ich habe sie nicht gezählt, aber ich habe eine grobe statistische Überschlagung gemacht. Und wenn ich mich daran zurückerinnere, soweit ich mich zurückerinnern kann, außer die, wo ich mit reingetragen wurde oder wo meine Mutter sagt, sie spielt die Orgel und ihre beiden Kinder saßen links und rechts von ihr, ist schon eine sehr, sehr starke Prägung. Dann später als Kind Kindergottesdienste. Ich weiß noch, einmal musste ich die Zwiebel spielen am Erntedankfest. Das fand ich sehr demütigend.
Sah witzig aus wahrscheinlich.
Ja, wahrscheinlich. Dann so Sachen wie als Jugendlicher haben wir natürlich, man muss es so sagen, wie es war, wir haben hier eine Menge Scheiß gebaut. Ne? Wir haben hinten natürlich uns lustig gemacht über was vorne losgeht. Dann haben wir mitgemacht, mussten auch mal Jugendgottesdienste gestalten. Irgendwann Theologie studiert, dann steht man selber da vorne, dann gestaltet man das. Ich erinnere mich an Szenen, als ich ein Auslandsjahr gemacht habe in Frankreich, kleine Landgemeinde. Ich habe so skurrile Dinge erlebt in Gottesdiensten, das geht auf keine Kuhhaut. Ich weiß noch eine, die längst verstorbene Madame Bataille, der Name war Programm, die Schlacht. Da weiß ich noch, die spielte immer auf ihrem Harmonium und sang lauter als alle in dem Raum und sprang zu jedem hin, der hustete, um einen Bonbon zu reichen. Das sind alles so flashartig ablaufende Bilder in meinem...
Auch viele Unterschiede dabei.
Viele Unterschiede und auch erhebende Momente. Also auch Momente, wo es mich total ergriffen hat. Andere, wo ich komplett genervt war. So, das ist jetzt so meine Bandbreite und ihr bringt natürlich eure eigene mit. Ich habe ein kleines Psychospiel vorbereitet. Am Anfang Psychospiel heißt einfach nur, es gibt keine richtige und keine falsche Antwort, aber es gibt Antworten. Und ich habe mal Begriffspaare zusammengestellt, nur dass wir den Einstieg hier kriegen, wie man sich Gottesdienst vorstellt, wünscht oder wie er sein könnte, worauf man achtet. Da sind immer zwei Paare. Ich zeige mal hier diesen einen. Das kann man so halten oder so, je nachdem, was man präferiert. Und das ist natürlich schwierig, man muss sich jetzt entscheiden. Beides tolle Begriffe, aber fangen wir doch einfach mal an. Ihr nehmt mal so einen Zettel in die Hand und ich sage Gottesdienst profan oder sakral.
Das sind jetzt unsere Wünsche, was wir uns wünschen vom Gottesdienst.
Genau, was ihr am meisten damit verbindet, so spontan. Okay. Was würdet ihr sagen, profan oder sakral? So.
Ja, sakral.
Wir nehmen mal den nächsten. Seid ihr mehr für Wort oder Ritual? Da sind wir wahrscheinlich alle mehr beim Wort. Ja, das hab ich ja gedacht. Das nächste ist ähnlich. Tradition oder Situation? Das heißt, muss ein Gottesdienst eher auf die Tradition auf Acht geben oder auf die Situation, in der wir uns gerade befinden? Okay. Und jetzt wird's freikirchlich?
Ja, genau. Spätestens jetzt.
Geplant oder spontan?
Ja.
Haben wir auch unterschiedliche?
Wenn es einen Kompromiss gäbe, wäre es ja gut.
Ja, so. Gibt's hier nicht.
Spontan geplant. Geplant, spontan.
Kunstvoll oder nüchtern?
Kunstvoll.
Ja, da haben wir ja auch alles in der Tradition, ne? Von ganz nüchterne Gottesdienste.
Genau.
Hier den mag ich auch noch gerne. Wir sind gleich durch. Besinnlich oder begeistert?
Da kann ich mich auch nicht entscheiden.
Ja, schwierig.
Schwierig. Begeistert ist sicher gut. Ja.
Ja.
So, und jetzt was für uns Deutsche?
Ordnung.
Ordnung oder Freiheit?
Ich lebe in Frankreich.
Daniela lebt in Frankreich, das war ganz klar.
Ja.
Und der allerletzte, nehmen wir den auch noch mal mit, der ist auch sehr umstritten.
Stille oder Power?
Power.
Was immer damit gemeint ist.
Was immer damit gemeint ist, ne? Stille oder Power?
Ja, beides.
Schwierig, ne? Wir haben nicht immer das Gleiche hochgehalten, oder? Ich konnte es jetzt nicht so sehen.
Haben wir nicht.
Jens konnte es ganz gut sehen.
Manchmal war 2-2 und manchmal einer anders.
Ja, ist ja eigentlich nur eine kleine Übung, um zu sagen, wir stellen uns unterschiedliche Sachen vor. Und wenn jeder von uns sich seinen Wunschgottesdienst zusammenstellen müsste, hätten wir vier unterschiedliche. Ich gehe mal in Bibeltext hier am Anfang, dass wir gleich schon mal reinspringen. Und das war gar nicht so leicht. Ich habe mir überlegt, jetzt haben wir eine Bibel und reden ganz viel von Gottesdiensten und haben Kirchen und machen Gottesdienste. Und es gibt in der Bibel auch gottesdienstliche Schilderungen, aber wenig von dem, wie ich es kenne. Ja, oder wie ich groß wurde. Da habe ich überlegt, natürlich, ich kann ins Alte Testament gehen, aber es ist viel Blut im Spiel und Ritual. Das ist mir nicht so nah. Ich kann natürlich in die Offenbarung gehen, Gottesdienst im Himmel mit allem. Das ist natürlich das Nonplusultra. Und ich gehe jetzt mal in Lukas 4. Lukas 4 ist, wo Jesus einen Gottesdienst besucht. Und die Übung, die wir jetzt machen, nachdem wir diesen Text, wenn wir diesen Text lesen, ist einfach, wird nicht so ganz einfach sein, nicht gleich in die Inhalte gehen, was er sagt, sondern was für eine Art von Gottesdienst sehen wir, welche Elemente sind uns da wichtig und was ist die Rolle, die Jesus darin spielt. Und von da an lassen wir es freilaufen. Okay? Da ist in Lukas 4 ab Vers 16, als er nach Nazareth kam, wo er seine Kindheit verbracht hatte, ging er wie gewohnt am Sabbat in die Synagoge und stand auf, um aus der Schrift vorzulesen. Man reichte ihm die Schriftrolle des Propheten Jesaja und als er sie aufrollte, fand er die Stelle, an der steht, der Geist des Herrn ruht auf mir, denn er hat mich gesalbt, um den Armen die gute Botschaft zu verkünden. Er hat mich gesandt, Gefangenen zu verkünden, dass sie freigelassen werden, Blinden, dass sie sehen werden, Unterdrückten, dass sie befreit werden und dass die Zeit der Gnade des Herrn gekommen ist. Er rollte die Schriftrolle zusammen, gab sie dem Synagogendiener zurück und setzte sich. Alle in der Synagoge sahen ihn an. Spannendste Stelle, ich höre hier auf.
Die kürzeste Predigt hast du nicht mehr dabei.
Die kürzeste, und er sagt, ja, ich kann es ja lesen, er sagte, heute ist dieses Wort vor euren Augen und Ohren Wirklichkeit geworden.
Das war Schriftlesung und Predigt, ne? So könnte man das jetzt interpretieren.
Ja, genau. Also Gottesdienst, was für eine Art von Gottesdienst ist, was findet da statt, warum findet da statt?
Also ich finde es ja schon mal spannend. Also es spricht hier von der Synagoge.
Ja.
Das ist ja, du hast ja vorhin erwähnt, im Alten Testament gibt es den Opferdienst, das Heiligtum und auch da bestimmte Gottesdienstordnungen, was die Feste Israels angeht. Aber wir finden ja im Alten Testament, soweit ich das überblicke, keinen wöchentlichen Gottesdienst in unserem Stil, oder? Also ist mir nichts bekannt. Auch die Synagogen werden nicht erwähnt. Die sind, soweit man das weiß, ja erst später eingerichtet worden durch die babylonische Gefangenschaft und so. Ja. Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass im Alten Testament die Leute nur auf die Jahresfeste gewartet haben und sonst nichts gemacht haben am Sabbat. Ja? Also ich weiß es nicht, wie es ist, aber hier scheint im Neuen Testament schon das Ritual da zu sein, man geht am Sabbat in die Synagoge, nach seiner Gewohnheit heißt es hier. Das ist also eine ständige Einrichtung gewesen.
Ja. Der Gottesdienst. Schon mal eine wöchentliche Veranstaltung.
Genau, Gottesdienst als wöchentliche Sabbatveranstaltung, so für den Feiertag eben. Ne? Mhm. Das lese ich aus dem Text daraus.
Ja, welche Elemente seht ihr noch da?
Nun ja, jemand steht auf und liest vor. Mhm. Es wird vorgelesen, also das Wort wird vorgelesen und es gibt Zuhörer und jemand, der vorliest. Also jemand hört zu, der andere liest, das Wort wird.
Was ja in der Synagoge offensichtlich eine sehr starke, herausragende Bedeutung bekommt. Ja, wenn man sich die Synagoge auch heute anschaut, da gibt es ja den Schrein praktisch, wo die Schriftrollen verwahrt werden. Das ist ja ein sehr, sehr besonderer, heiliger Moment, wenn die rausgeholt werden und wenn das dann aufgerollt wird und gelesen wird. Das ist dann im Unterschied zu dem, was du erwähnt hast, Jens, in den Tempeldiensten. Ja, da war das ja nicht in der Weise. Ich meine, wir haben noch eine gewisse Vorstellung, auch in Lukas, Lukas 1, wo ja der Zacharias da, der nach der Ordnung Abia da im Tempeldienst tut und der dann offensichtlich herauskommt, ja. Vers 21, das Volk wartete auf Zacharias und wunderte sich. dass er so lange im Tempel blieb. Und als er herauskam, konnte er nicht mit ihnen reden. Gut, das ist jetzt der besonderen Situation geschuldet, weil er stumm geworden ist, weil er nicht geglaubt hat, dass das eintrifft, was ihm da von dem Engel prophezeit worden ist.
Naja, aber da sehen wir ja auch schon mal einen großen Unterschied, weil da ist ein Priester, der macht irgendwas, alle anderen stehen rum.
Stehen draußen und warten aber, dass er kommt mit irgendeiner Nachricht.
Dass er fertig macht, ne?
Genau,
ja. Genau. Aber die Tatsache, dass einer liest und die anderen zuhören, die finden sich auch in den ersten Versen der Offenbarung wieder. Das ist ja das erste glückselig, der liest und die zuhören. Da hat man das noch. Einer liest, die anderen hören zu. Mhm. Das war ja auch früher so, nicht der Lesen. Das ist auch ein Vorrecht gewesen, wer das konnte. Und man hat zugehört.
Aber das ist ja auch bei den Paulusbriefen, dass die in den Gemeinden verlesen wurden.
Genau. Ja, das ist ja der Oralkultur geschuldet, die damals eben vorherrschend war. Dass eben nicht wie bei uns heute jeder so seine Bibel hatte, ja, und über die Optik, also das Sehen sozusagen, den Text aufnimmt, sondern dass das Hören die wichtigste Funktion war. Ja. Es konnte nicht jeder lesen und es hat auch nicht jeder gelesen. Und die Ohren waren eben das Hauptmedium, sag ich jetzt mal, nicht die Augen wie bei uns heute. Ne. Sondern das war eben klar, da liest jemand und ich musste mir das merken. Es wird akustisch wahrgenommen und darüber dann eben memoriert. Ne.
Aber es gibt ja offensichtlich auch Musik schon im Alten Testament. Also es gibt ja den Lobpreis. Es gibt Dankopfer-Gottesdienste. Da hat offensichtlich auch die musikalische Entfaltung eine große Rolle gespielt.
Woher kommt das dann, dass wir mit christlichem Glauben, mit Kirche und so in erster Linie Gottesdienste, also Veranstaltungen, Zusammenkünfte verbinden, egal wie die jetzt gestaltet sind? Also ist ja hier auch das Sprungbrett für Jesu Dienst sozusagen im Lukas-Evangelium.
Das ist vielleicht gar nicht so abwegig auch damals schon gewesen. Also wie gesagt, im Alten Testament gibt es ja die Feste, es gibt die Opfer, ja, das Morgens- und Abendsopfer, das, was Zacharias gerade gemacht hat hier in Lukas 1. Genau, ja. Ich nehme an, dass da jetzt nur die Jerusalemer dabei waren, nicht die anderen, die außenrum vielleicht gewohnt haben und weiter weg waren. Aber
die konnten solche, eben in Richtung des Tempels beten.
Stimmt, genau, so Gebetszeiten, persönliche Anlasszeit in der Familie, das gab es sicher auch. Ja? Also diese Religion war, nicht nur auf viermal im Jahr beschränkt, ne? Sondern waren täglich eingewoben.
Und du hast bei Daniel, dass er dreimal von Babylon aus in Richtung Jerusalem betet. Richtig. Also das waren ja die Zeiten, wo auch im Tempel geopfert wurde.
Aber der Versammlungsaspekt, darauf hast du ja abgestellt, ja? Ja. Der war ja in Israel auch da. Möglicherweise gab es sowas in der Familie, Versammlungen oder im größeren Sippenverband oder sowas am Sabbat, ne? Dass man sich da zusammengetan hat. Was auch noch eine Rolle spielt, was ich mir vorstellen kann, ist, in Israel war es ja, war der Glaube ja im Volk einheitlich, zumindest in der Theorie. Das heißt, die Leute haben das Gleiche geglaubt. Sie gehörten praktisch einer Konfession an, kann man sagen, einer Glaubensrichtung. Später, dann im Neuen Testament, bricht das ja auf. Und du hast jetzt plötzlich aus Israel raus in die heidnische Welt überall in den großen Städten Gemeinden, die Korinther waren oder Römer oder sonst wer. Ne? Und die mussten sich ja als kleine Gruppe zusammenfinden irgendwie, weil das ihr verbindendes Element war, dass sie den gleichen christlichen Glauben hatten. Die anderen außenrum ja nicht. Ne? Und ich denke, wenn man zu einer Minderheit gehört, ist der Versammlungswunsch und der Wunsch, gemeinsam zu sein, zusammenzukommen, noch viel größer, als wenn du in der Situation bist, wo alle eh das Gleiche glauben und meinen.
Ich meine, im Grunde genommen ist es ja aus der Synagoge entstanden. Also Paulus und die anderen Missionare, die frühen Missionare, die Apostel, sind ja, das wird ja in der Apostelgeschichte oft berichtet, in die Synagogen gegangen. Ja. Oder haben dann auch Leute besucht, die irgendwo am Fluss, war es an einer Stelle, nicht, die sich da versammelt haben am Sabbat. Und daraus sind dann diese kleineren Gemeinschaften entstanden, die sich dann auch regelmäßig getroffen haben. Aber sie konnten nicht in die Synagoge gehen, weil die Juden wollten sie da auch nicht mehr haben, weil sie waren jetzt diejenigen, die plötzlich diesen Messias Jesus akzeptiert haben. Und das haben die Juden nicht getan. Daraus hat sich das dann entwickelt.
Ja, das war ja auch erstmal der Grund, warum ich Lukas 4 als Sprungbrett genommen habe, weil man da schon mal diese Elemente sieht. Man sieht die Schriftlesung, die Zusammenkunft, die Schriftlesung, die Regelmäßigkeit in der Woche, die Predigt. Du hast eben gesagt, kürzeste Predigt. Er setzt sich dann um, was damals das Zeichen war, was man dann lehrt, den Stuhl des Mose, um auszulegen, was da gerade berichtet wurde oder gelesen wurde, was hier kurz ausfällt. Und dann die Reaktion darauf, der Text geht ja dann noch weiter. Und das ist sozusagen im Kern hier schon Gottesdienst, wie wir ihn auch kennen im christlichen Bereich, im Großen und Ganzen. Die Frage, die sich natürlich stellt, wenn ich jetzt in einen Gottesdienst meiner Gemeinde gehe, mit welcher Rechtfertigung, wir haben ja auch bestimmte Elemente, die wir machen. Und es gibt immer wieder Gottesdienstreformen. Ja, entweder in der lokalen Gemeinde oder Reformbewegungen oder die Reformation, die er am Gottesdienst ansetzte, wo Luther gleich von Anfang an gesagt hat, dass der Gottesdienst, das ist hier die Krux, da muss alles auf Christus hin ausgerichtet werden und anders werden. Wie können wir denn sagen, dass mein Gottesdienst, den ich da mache, dass das ein biblischer Gottesdienst ist, dass so will Gott diesen Gottesdienst haben. Das ist ja, das sind ja unsere Streitereien, oder?
Ja, klar. Man sprach ja sogar vor einigen Jahren noch von einem Worship War, in Amerika auch, also einem Gottesdienstkrieg regelrecht, wo Leute eben genau das gesagt haben, was du gerade zum Ausdruck gebracht hast. Mein Gottesdienst ist der richtige.
Man muss also nur diese Dinge richtig rumdrehen?
Ja, genau.
Und dann?
Genau, und wenn wir uns alle einig sind, dann haben wir den richtigen Gottesdienst. Und dann erleben wir aber, wenn wir ein bisschen über unseren eigenen Tellerrand hinausschauen, dass, wie du schon angedeutet hast, Gottesdienste völlig unterschiedlich stattfinden können. Das ist auch sehr kulturell bedingt. Ich kann in andere Länder fahren, da ist eine andere Mentalität, ist eine andere Begeisterung, die auch emotional ganz anders zum Ausdruck gebracht wird. Und die Leute sind völlig anders drauf und ich bin da drin und denke, was passiert hier gerade? Ja, das bin ich überhaupt nicht gewohnt. Ich möchte eher stille Besinnung haben und Ehrfurcht vor Gott. Und die steigen da fast über Tische und Bänke und können sich gar nicht mehr lassen vor Begeisterung.
Ja. Power.
Als ich in Israel war und da eine jüdische Familie zum Sabbatanfang besucht habe, ja. Die haben da also vor Begeisterung, dass der Sabbat da ist, haben die auf den Tisch gehauen. Ja? Und ich dachte also, mein Sabbatanfang ist eher besinnlich, still. Ja. Ich freue mich, dass der Sabbat da ist. Also das ist schon, wir müssen einfach zur Kenntnis nehmen, es gibt sehr viele verschiedene Ausformungen, wie Menschen Gottesdienst feiern.
Ich glaube, es gibt noch einen anderen Grund, der uns diese Freiheit ermöglicht. Weil wir nirgendwo im Neuen Testament haben wir wirklich einen Gottesdienst beschrieben von A bis Z. Wir haben ab und zu mal so kleine Fenster. Ne? Wir haben einen Hymnus, der überliefert wird, von dem wir ausgehen, dass er im Gottesdienst... Wir haben Ermahnungen, wo Paulus sagt, wenn ihr Gottesdienst habt, dann achtet aber auf, dass ein bisschen mehr Ordnung herrscht oder dass das und das nicht passiert. Aber ich glaube, wenn wir irgendwo im Neuen Testament so einen Bericht hätten und dann sind sie aufgestanden, dann haben sie wieder hingesetzt, dann wieder aufgestanden zum Singen und haben sie wieder hingesetzt, dann haben sie sich hingekniet und so, dann wäre das zementiert worden als Liturgie in alle Ewigkeit und dann hätten wir ja überhaupt keine Freiheit. Und meine These ist, das Neue Testament verzichtet darauf, um uns zu sagen, Gottesdienst ist... Du musst, mach was draus, sei authentisch in deiner Antwort Gott gegenüber.
Ja, und das Entscheidende ist, wo liegt der Fokus? Gottesdienst, nachdem, wie ich die Bibel verstehe, ist eine Anbetung Gottes. Das ist eigentlich der Fokus. Warum machen wir das überhaupt? Wir machen das, weil wir Gott unser Lob, unseren Dank für das, was er uns geschenkt hat, bringen wollen. In all der Unzulänglichkeit, die uns sündigen Menschen halt anhaftet. Aber das ist der Fokus. Es ist also nicht, wie es häufig manchmal verkommt, muss ich sagen, ein Event, den wir gestalten, so wie es uns gefällt, sondern es ist eine Anbetung Gottes. Und das ist natürlich dann die entscheidende Frage. Wie bete ich denn Gott an? Und wir müssen damit leben, dass wir alle Traditionen auch entwickeln. Ja, jede Kirche entwickelt auch eine Tradition. Und ich bin auch schon in Gemeinden, auch in freikirchlichen Gemeinden gewesen, die eine bestimmte Tradition festhalten Und ich erwähne jetzt zum Beispiel das stille Gebet, was es ja in vielen Gemeinden gibt, also gerade auch in den Gemeinden, in die ich hauptsächlich gehe. Und dann habe ich mal in einer Gemeinde hinterfragt, kann dieses Gebet auch, wie ich es aus Amerika zum Beispiel kenne, eine Invocation sein? Das heißt also ein lautes Gebet, an dem alle Anteil haben können. Das war völlig unmöglich.
Das ist ja still.
Das ging nicht, weil das muss ein stilles Gebet sein. Ja. Und Leute haben dann gesagt, nein, das lenkt sie zu sehr ab und sie wollen jetzt wirklich in Stille beten. Also wir hängen auch an Traditionen.
Mhm. Genau, und ich glaube, dass jetzt biblisch betrachtet Gottesdienst auch eher so das Sein eines Menschen beschreibt. Ja, so, es ist was ganz Existenzielles. Es ist einfach meine Lebensphilosophie. Ne? Gottesdienst ist... Also ich bin Gemeinde, ich gehe nicht zur Gemeinde, sondern ich bin Gemeinde. Und Ekklesia heißt ja herausgerufen. Also jeder, der herausgerufen wird, ist Gemeinde, ja, und geht nicht dahin. Mhm. Ja. Aber Gott hat uns natürlich auch die Fähigkeit geschenkt, zu reflektieren und nachzudenken und zu gestalten. Ja. Wir sind ja auch kreativ. Mhm. Und ich glaube, wir haben auch das Recht, unseren Gottesdienst zu gestalten, mit all dem, was wir sind. Ja. Und von das Sein ist wichtig in der biblischen Welt.
Ja, weil natürlich, da sind wir, der Begriff Gottesdienst ist ja sehr reichhaltig. Das kann einmal ein Event oder ich sag mal eine Veranstaltung Zeit mit Zeit und Ort gemeint sein. Auf der anderen Seite auch nur Haltung. Ne? Also euer ganzer Leben sei Gottesdienst.
Römer 12
also ist das, ganz, ne? Das ganze Leben mit gemeint sein. Ich bleibe trotzdem gerne nochmal bei unseren Zusammenkünften, weil die müssen wir irgendwie gestalten. Ja. Die Lebensgestaltung ist schon schwierig genug.
Ja,
ne?
Absolut.
Und da habe ich jetzt nochmal, also weil du eben gerade sagtest, ja, es geht ja nicht nur darum, dass ich das mache, was mir das Event so hinstricke, wie mir das passt. Es kann ja aber auch nicht sein, dass ich nur darauf achte, wie es mir nicht passt. Mhm. Ne? Also für irgendwas werde ich mich entscheiden müssen. Und wer schon mal Gottesdienst gestaltet hat, der weiß ja, wie schwierig das ist, welches Lied nehme ich, was passt. Mhm. Wenn man nicht gar dem ausgeliefert ist, was auch häufig passiert, dass anstatt geplant spontan ist und dann man nie weiß, was kommt denn jetzt als nächstes. Aber gibt es diesen Gottesdienst als diesen Blueprint, diese Schablone, wo wir sagen, die müssen wir nur finden, dann ist Gott zufrieden?
Also ich finde das in dem Zusammenhang sehr bedeutend, was Jesus der Frau am Jakobsbrunnen sagt, in Johannes Kapitel 4.
Ja, da geht's ja.
Das ist für mich so eine Kernstelle im Neuen Testament, wo die Frage des Gottesdienstes oder der Anbetung ja aufgegriffen wird. Und hier wird es an einem Ort festgemacht, die Frau am Jakobsbrunnen gehört ja zur Volksgruppe der Samaritaner, also eine von den rein Juden abgegrenzte, lokalisiert auch abgegrenzte, die auf dem Berg Gerizim, also einen eigenen Gottesdienst und eigene religiöse Zeremonien sozusagen
bis heute übrigens.
Bis heute, ja, genau, verrichten. Und da war wohl in beiden Gruppierungen, die waren sich also nicht grün, also Juden und Samaritaner, also eine gewisse Feindschaft gehabt. Und obwohl sie auf gleichen Ursprung zurückzuführen sind. Und die Samaritaner sagen, auf dem Berg Gerizim, da gab es auch mal einen Tempel, ja, da haben sie also geopfert und das war die richtige Anbetungsstätte, also sehr ortsbezogen. Im Judentum hat man das in Jerusalem gehabt, ne? Der Tempel Gottes, Berg Zion, das war da der Ort, der von Gott auserwählt worden ist. Ne? Und Jesus bricht dieses Ortsdenken auf und sagt dann in Vers 23 folgende: Es kommt aber die Stunde und ist jetzt, da die wahren Anbeter den Vater in Geist und in Wahrheit anbeten werden. Denn auch der Vater sucht solche als Anbeter. Gott ist Geist und die ihn anbeten, müssen ihn in Geist und in der Wahrheit anbeten. Also, und vorher sagt er noch: Es kommt die Stunde, da werdet ihr weder auf dem Berg noch in Jerusalem den Vater anbeten. Also letztlich bricht Jesus hier zumindest die Lokalität auf und sagt: Der Ort ist unwichtig. Spielt keine Rolle, ja? Sondern die Einstellung, wie du, in welcher Verfassung, in welcher Geisteshaltung du vor Gott trittst, das ist entscheidend. Ja? Und damit.
Ja, aber was heißt das denn im Geist und in der Wahrheit?
Also zunächst mal möchte ich erstmal phänomenologisch rangehen und sagen, hier, Jesus bringt hier also das Element rein, dass der Ort keine Rolle mehr spielt, der ja im Alten Testament so zentral war, ne? Jerusalem. Und dass es letztlich um die Einstellung geht. Und das ist, denke ich, für uns auch eine ganz wichtige Sache, dass wir vor lauter, ich erweitere das jetzt mal, vor lauter Form, also was jetzt zum Beispiel das Haus angeht, die Art und Weise, welche Lieder wir singen und so weiter, also die Form des Gottesdienstes, dass die nie den Inhalt ersetzen kann. Dass die nie wichtiger werden darf als die Frage, in welcher Einstellung, in welcher Haltung werde ich den Gottesdienst jetzt hier gestalten. Ich glaube, das ist impliziert in den Aussage Jesu, dass er eben der Frau klar macht, die Lokalität, die Äußerlichkeiten des Gottesdienstes spielen nicht die Rolle. Wichtig ist der Inhalt.
Wobei die Hochkirche natürlich oder die Hochkirchen den Ort für sehr wichtig halten. Also da wird ja auch der Ort geweiht. Eine Kirche muss ja geweiht werden, damit sie dann auch genutzt werden kann für gottesdienstliche Veranstaltungen. Wir hatten früher ja noch sehr stark, heute zum Teil auch noch, wenn ich jetzt an katholische Kirchen denke, den Altarbereich, wo nur der Priester Zugang hat. Es ist ja sehr interessant, dass auch die Kirchengrundrisse dem Heiligtum, dem alttestamentlichen Heiligtum nachempfunden sind. Dann gab es den Lettner, das war diese große Zaun eigentlich, diese Schranke, durch die man nicht hindurchgehen durfte, es sei denn, man war geweihter Priester. Das Volk war dann eben im Vorhof sozusagen. Also es war ein heiliger Ort. Also das haben wir da auch. Die Freikirche hat sich davon völlig frei gemacht und sagt, wir können an jedem Ort, und das entspricht tatsächlich mehr dem, was Jesus hier sagt. Aber wir haben tatsächlich auch noch, muss man auch sagen, eine Tradition, eine kirchliche Tradition, eine kirchengeschichtliche Tradition, von der wir sicherlich alle auch irgendwo geprägt werden.
Naja, aber ist das jetzt nicht eine Hin- und Herbewegung? Wir kommen aus dem Alten Testament, da ist im Mittelpunkt der Ort, das Opfer, der Priester, die Liturgie, genau. Begriff, den wir noch gar nicht eingeschmissen haben. Dann haben wir im Neuen Testament anfangs noch die Anbindung an den Tempel in der ersten kurzen Zeit und dann aber Häuser. Ja. Ja, Gottesdienste in Häusern, bei Leuten, die genug Platz haben, die sagen können, hier Tische und Häuser. So. Mal Gemeinschaft. Ja. Gemeinschaft und das andere ist alles erstmal weg. Ja. Und erst Jahrhunderte später, eigentlich ab dem 3., 4. Jahrhundert erst wieder, haben wir wieder Priester, Klerus und Laien haben besondere Orte, haben eine Liturgie, haben Rituale, haben Opfer, Opferstock. Und so ist das.
Man muss der Ehrlichkeit halber sagen, das hat auch mit dem heidnischen Einfluss zu tun, der tatsächlich auch in die Kirche mit hineingekommen ist. Weil wir haben ja auch Kirche, die praktisch aufsattelt auf heidnischen Tempeln, auf heidnischen Göttern, wo manches einfach umfunktioniert wurde und es einen christlichen Touch bekommen hat. Da ist natürlich auch von dieser Seite her eine Tradition gewachsen.
Und es hat vielleicht auch mit den Verfolgungssituationen zu tun. Also wir haben ja vorhin schon angedeutet, dass sich die Kirche praktisch, oder die christliche Kirche, hat ja jüdische Wurzeln. Die ersten Christen waren Juden, keine Frage. Ja. Und auch in den nicht-jüdischen Orten, Kleinasien und so weiter, das waren erstmal Juden, ja, die da bekehrt worden sind zum Christentum. Und später dann kamen die Heiden dazu. Also, und das war aber immer eine Minderheitensituation, die dann teilweise eben auch von den jüdischen Wurzeln verfolgt wurde, ja, oder rausgeschmissen worden sind aus den Synagogen und so. Das heißt, hier haben wir eine Trennung und aufgrund dieser Trennung ergab sich natürlich die Notwendigkeit, dass man Versammlungen jetzt irgendwie abhalten musste, es aber nicht konnte, weil die Gebäude nicht mehr zur Verfügung standen. Ja, weder die Synagogen noch andere, der Tempel auch nicht, sowieso nicht. Ne? Also dann musste man ja ausweichen auf Privathäuser. Das war, denke ich, jetzt keine Idee des Gemeindewachstums, sondern eine Notwendigkeit, die sich aus der Verfolgung, aus der Situation ergab.
Aber interessant ist halt, dass, wie du schon sagst, es sich wieder geändert hat.
Ja. Ja,
aber ich glaub, aus den Häusern heraus in ein Haus.
Ja, aber ich glaube, das ist auch so ein soziologisches Phänomen. Wenn so Gruppierungen können sehr spontan sein, aber sobald es wächst und groß wird, wird es wieder zur Institution. Ich sage das so. Das ist einfach auch so eine Bewegung, die wir Menschen durchleben.
Ja,
genau. Ja, und man sieht das auch wieder. Ich war jetzt in Südfrankreich unterwegs und an den Hugenotten, in der Zeit haben sie sich in Höhlen versammelt, da haben sie auf dem Feld Gottesdienst gemacht, sie mussten ihn verstecken. Also man passt sich auch immer der Zeit an und Gottesdienst wird so und so abgehalten. Aber selbst der Museumsführer hat zu uns gesagt, damals hat man gesagt, zwei Hugenotten, zwei Kirchen, zwei Gemeinden, zwei Theologien. Nicht? Jeder hat dann im Protestantismus auch wieder die Freiheit, den Text selbst zu lesen und selbst zu interpretieren. Also es ist herausfordernd, so viele Menschen unter einen Hut zu kriegen. Und wir ticken alle anders, wir sind anders, Generationen ticken anders. Nicht? Welche Musik etc., welche Liturgie, überhaupt noch Liturgie. Das ist wirklich schwierig, weil der Mensch einfach so seine Subjektivität hat und Wirklichkeit subjektiv erlebt. Und das muss alles unter einen Hut. Das ist ja auch irgendwo so die Herausforderung.
Aber ist das denn gerechtfertigt, dass wir uns so auf Gottesdienst fokussieren? Also wir erleben ja jetzt gerade eine Zeit, wo bedingt durch die grassierende Seuche viele Gottesdienste nicht ausfallen konnten. Katastrophe gewesen für viele Gemeinden.
Man es viele nicht stattfinden können.
Genau, die Gottesdienste können nicht stattfinden und die sagen, das machen wir doch
schon. Oder nicht so, wie wir es in der gewohnten Form eben.
Genau, beziehungsweise dann auch neue Formen, virtuelle Gottesdienste und so weiter. Wir haben ja jetzt alles schon durch und alles ausprobiert. Ja. Und dann gibt es auch die Stimmen, die sagen, ach, jetzt habe ich so lange darauf verzichtet oder verzichten müssen.
Das Leben geht auch so weiter, ne?
Ich habe meine Bibel, ich habe meinen Gott, meinen Glauben. Ist es überbewertet?
Also nochmal zurück zu der Ausgangsfrage. Du hast ja gefragt, was heißt denn das mit Geist und der Wahrheit? Also ich denke, Jesus macht ja hier keinen Gegensatz auf. Er sagt ja nicht, du darfst nicht mehr anbeten in Jerusalem, sondern er will den Fokus verschieben. Ja. Also weg vom Äußerlichen zum Innerlichen, zum Eigentlichen.
Das ist der eigentliche Kern.
Das ist der Kern. Ja. Das heißt nicht, dass die Gebäude nicht nötig oder nicht sinnvoll wären, keine Frage. Also später, Jesus zeigt ja auch in seinem eigenen Leben und später auch die Jünger, dass der Tempel sehr wohl noch eine Bedeutung hat. Ne? Und er lehrt dann da immer und so weiter. Und also das kann man verbinden. Ne? Nur Jesus hat nie das Äußerliche, das Eigentliche bestimmen lassen. Und nochmal zurück zu der Frage, also ich verstehe das mit dem Geist und der Wahrheit so, dass hier eine durch den Heiligen Geist gestiftete Gemeinschaft zwischen Mensch und Gott möglich wird, die ihre Wurzelgrund in der geoffenbarten Wahrheit hat. Jesus selber als das fleischgewordene Wort, als die Wahrheit in Person, die ermöglicht uns, durch den Heiligen Geist in Gemeinschaft mit Gott zu treten. Und das ist das Geschehen, was in der Anbetung im Gottesdienst passieren soll. Also diese vertikale Dimension, dass der Mensch als Sünder durch den Glauben gerechtfertigt wird und in eine Beziehung zu Gott wieder treten kann. Ermöglicht durch den Heiligen Geist. Das, denke ich, ist der Kern auch der Anbetung des Gottesdienstes.
Und es ist ja faszinierend, dass Jesus der Gemeinde, also der Gemeinschaft von Gläubigen, offensichtlich eine hohe Bedeutung beimisst. Also ich habe hier gerade Matthäus 18 aufgeschlagen, wo er ja davon spricht, wie das Miteinander funktionieren kann. Er redet über Zurechtweisung ab Vers 15. Sündigt dein Bruder, so geh hin, weise ihn zurecht, zwischen dir und ihm allein, hört er auf dich. Hast du deinen Bruder gewonnen, hört er nicht auf dich, so nimm noch einen oder zwei zu dir, damit jede Sache durch den Mund von zwei oder drei Zeugen bestätigt werde. Hört er auf die nicht, so sage es der Gemeinde. Hört er auch auf die Gemeinde nicht, so sei er für dich wie ein Heide und Zöllner. Wahrlich, ich sage euch, was ihr auf Erden binden werdet, soll auch im Himmel gebunden sein. Was ihr auf Erden lösen werdet, soll auch im Himmel gelöst sein. Jetzt entsteht sofort die Frage, was ist denn Gemeinde? Du hast vorhin Ekklesia genannt. Ja, das ist ja der griechische Begriff für Gemeinde. Die Herausgerufenen, weil er kommt ja eigentlich aus dem profanen Bereich. Es waren die Leute, die zu einer Kommunalversammlung herausgerufen wurden, damit sie Entscheidungen treffen für die Kommune. Aber hier ist es im geistlichen Bereich, das sind Leute herausgerufen und sie bilden jetzt eine Gemeinschaft von gläubigen Menschen und dieser Gemeinschaft kommt eine große Bedeutung zu. Und Jesus sagt dann noch zum Schluss in Vers 20, wo zwei oder drei versammelt sind in meinem Namen, da bin ich mitten unter ihnen. Also offensichtlich hat Gemeinschaft miteinander, und dazu gehört dann Gottesdienst. Ich meine, wie soll Gemeinschaft realisiert werden? Man kann es über Zoom machen, man kann es virtuell machen, aber das Beste ist ja immer noch, so wie wir hier zusammensitzen, wir bilden eine Gemeinschaft von gläubigen Menschen.
Aber bedeutet das, man könnte die These jetzt auf die Spitze treiben und sagen, alleine, Gottesdienst alleine geht nicht?
Das das würde ich, also Anbetung allein geht, ja? Aber mhm. Gottesdienst, wir hatten es ja vorhin schon gesagt, es hieß Gottesdienst feiern. Ja? Mhm. Und eine Feier kannst du in der Regel schlecht alleine machen. Also, ich denke, der Begriff Feier ist eine gute Überschrift über das, was wir als Gottesdienst bezeichnen.
Ich glaube, wir sind da auch in einer langen Tradition und im Zuge der Aufklärung und der Individualisierung, in der wir ja ganz stark stehen heute mit den persönlichen Rechten und Wünschen und Bedürfnissen, die wir in den Mittelpunkt stellen, denken wir nicht mehr so richtig kommunal. Du kennst ja auch das hebräisch-semitische Denken sehr. Das denkt ja weniger im Individuum als in der Gemeinschaft.
Genau.
Und ich glaube, auch selbst dieser Paulustext, ne, euer Leben, es wird immer ein Plural angesprochen.
Und ich finde, das wird im Pentateuch schön sichtbar, wo der Wechsel da ist zwischen dem Du und Ihr. Das muss man sich mal vergegenwärtigen. Der Text wechselt immer. Du, also das Individuum hat seinen Platz, aber das Individuum ist in einer Gemeinschaft eingebettet. Und das braucht es auch. Ich persönlich gehöre auch eher zu den Autodidakten. Ja, ich lese den Text gern für mich alleine. Aber ich weiß, in der Bibel wird Glaube in der Gemeinschaft angedacht. Ja, und darum wird es mir zum Vorrecht, zu einer Gemeinschaft zu gehören. Ja, auch wenn ich auch gerne die Sachen selbst irgendwie entdecke. Und von daher, es stimmt, also dass du, jeder bleibt eine Individualität oder jeder hat seine Individualität, aber trotzdem ist er Bestandteil einer Gemeinschaft und ist wichtig. Es ist aber stimmt, heute denkt jeder an sich und die Gemeinschaft hat nicht mehr das Gewicht, dass sie vielleicht damals...
Naja, was investieren wir hinein? Also ich merke oft, dass man sagt, also wer Gemeinde und Gemeindearbeit kennt, der weiß ja, Gemeinschaft kann auch ganz schön lästig sein. Ne? Mhm. Und wenn ich die Wahl habe, dann gehe ich jetzt dahin oder nicht. Oder wie Karl Barth mal gefragt wurde, der große Theologe, werde ich im Himmel meine Lieben wiedersehen? Da sagt er, ja, aber die anderen auch. Und das erleben wir ja jedes Wochenende, wenn wir in den Gottesdienst gehen. Da sehen wir unsere Lieben und die anderen auch.
Und ich glaube, dass diese Gemeinschaft auch tatsächlich eine Vorbereitung auf den Himmel ist. Ich glaube, dass Gemeinde gedacht ist von Gott als ein Stück Himmel auf Erden. Ich meine, wenn ich das so sage, kriegt der eine oder andere wahrscheinlich gleich die Krise und sagt, also wenn das ein Stück Himmel sein soll, dann will ich da nicht hin, weil ich habe nur Stress und ich habe Streit vielleicht mit Leuten, die mir nicht so genehm sind oder die extrem sind oder irgendwelche komischen Ideen haben. Aber doch ist es von Gott so gedacht, die Gemeinschaft hier bereitet mich vor auf die Gemeinschaft im Himmel. Denn ich kann nicht in den Himmel kommen und dann zu Gott sagen, wo ist die Kammer, wo ich mich aufhalten kann, wo ich dich anbeten kann. Sondern wir sind alle zusammen.
Absolut.
Aber das ist ja dann auch ein Ort, an dem man wirklich wachsen kann. Ja. Wenn man da lernt, den anderen höher zu achten als sich selbst, wie du auch schon mal gesagt hast.
Dass auch man, wenn er wunderlich ist.
Genau, dass man da einfach dran wächst. Ja. Auch offen zu werden für den anderen. Wenn der andere das anders sieht, dann hat er auch die Freiheit, das anders zu sehen. Und man muss das irgendwie lernen, damit umzugehen. Ne? Es kann auch ein Ort sein, zu wachsen und selbst irgendwie Mensch zu werden und seinen Weg zu finden. Und trotzdem den anderen lieb zu haben, auch wenn er völlig anders denkt.
Ja? Weil ich vielleicht auch zu den anderen gehöre.
Ja. Ich habe das neulich einen sehr schönen Satz gehört, weil wir ja immer die Metapher von der Familie nehmen und die Gemeinde ist wie eine große Familie. Und dass jemand sagte, ja, Familie ist ja ganz schön anstrengend. Familienfeste haben ja nicht nur den besten Ruf, sondern das ist ja auch total nervig teilweise. Ne?
Man sucht sie sich auch nicht aus.
Und dann sagte er, vielleicht können wir es so sagen, Gemeinde ist da, wo ich mich immer auch ein bisschen unwohl fühle. Und ich fand das eine sehr lebensnahe Beschreibung, weil sonst stehen wir hier in der Versuchung zu sagen, ach, so muss es sein und so ist toll und es ist alles nur ein Spiegel des Himmels. Und dann kommt jemand in unseren Gottesdienst und sagt, okay, das ist jetzt hier der
Vorgeschmack. Ja, aber jede Beziehung ist ja eine Investition. Wenn ich das nicht realisiere, dann werde ich immer alleine bleiben. Aber ich investiere in jeder Beziehung, auch in einer Gemeinde bin ich gerufen, mich selber zu investieren. Und das hat auch ein großes Bereicherungspotenzial, finde ich.
Und wenn ich im Alten Testament, also die Anfänge der Bibel betrachte, dann ist das ja nie so, dass Gott immer nur losgelöste Einzelne erretten möchte und zu sich ziehen möchte, sondern er spricht vom Volk, mein Volk. Ja? Mhm. Also Abraham ist der Begründer eines Volkes, ich will dich segnen, nachkommen und so weiter. Also Gott hat immer ein Volk. Und Volk heißt eine Gemeinschaft. Also die auch im Neuen Testament, zwar wird dann dieses ethnische Element gelöst und aufgebrochen, aber es geht immer darum, dass die Kinder Gottes auch Gemeinschaft haben, dass sie sich verbunden fühlen durch Gott. Mhm. Und das Volk Gottes ist eins, auch wenn wir in verschiedenen Gemeinden Gottesdienst feiern. Wir sind doch verbunden durch Jesus Christus als Volk Gottes zusammen. Wir sind das Volk Gottes auf der Erde. Und das verbindet uns mit den weltweiten Kindern Gottes, die alle überall auf der Welt verstreut sind. Und ich denke, dieser Aspekt, der ist im Alten Testament genauso vorhanden wie im Neuen auch. Da kann sich keiner daraus nehmen und sagen, jetzt mache ich mal zu Hause hier, mein Volk bin ich. Ja, das geht nicht. Du bist Teil, als Kind Gottes bist du Teil einer großen Familie, des Volkes Gottes auf der Erde.
Wie kriegen wir dann Nähe und Distanz hin? Weil jetzt haben wir davon geredet, viel Nähe, Zusammenarbeit, Zusammenkommen und so. Aber ich kenne auch viele Leute, die sagen, also dieses Soziale und in Gruppen und die Dynamiken, und so, das ist ganz schön anstrengend. Und für manche ist es ja viel anstrengender als für andere. Es gibt die Leute, die umarmen die Welt und die Gemeinde und alles super, hoch die Tassen und so. Und andere sagen, boah, ich habe jetzt hier 3 Stunden Gruppendynamik gehabt, ich brauche jetzt auch erstmal wieder Zeit für mich. Kriegen wir das irgendwie in die Waage?
Ich denke, das muss auch möglich sein. Diese Freiheit muss sich der Einzelne auch nehmen können. Ich kann mich erinnern, ich hatte mal ein junges Mädchen, die ich im Gespräch hatte und die mir erzählt hat von Dingen, die ich als geistlichen Missbrauch bezeichnen würde. Die wirklich belastet war durch das, was sie im Geistlichen auch in der Gemeinde erlebt hat. Und wir sind dann übereingekommen, es wäre wahrscheinlich hilfreich, wenn sie eine Pause einlegt. Wenn sie sich also nicht zwingt, da weiter hinzugehen, weil das auch weitreichende Folgen für sie hatte. Ja, sie hat also eine gewisse Distanz zu Gott schon entwickelt, weil sie das natürlich miteinander verbunden hat. Was wiederum die Verantwortung auch der Gemeinde zeigt, die auch einzelne Gemeindeglieder haben, dass sie sich immer dessen bewusst sein sollten, wie ich mich verhalte meinen Geschwistern gegenüber. Wir nennen ja, sagen ja in vielen Gemeinden Bruder und Schwester zueinander. Meinen Geschwistern gegenüber verhalte, das gibt auch ein Bild von Gott dem anderen wieder. Und da muss ich sehr verantwortungsvoll handeln. Also ja, ich glaube, manchmal kann es auch dazu kommen, dass man sagt, ich muss jetzt mal eine Pause einlegen, damit ich wieder zu mir selber komme, damit ich mein Gottesbild wieder auf die Reihe bekomme und dann auch wieder die Kraft habe, anderen zu begegnen.
Aber ich würde den Aspekt so sehen, dass ich sage, man muss auch die Gesellschaft oder die Strömungen hinterfragen, in denen man sich zurzeit befindet. Wir befinden uns eben in der westlichen Welt, in Deutschland des 21. Jahrhunderts, in einem ganz stark individualisierten Setting, in einem ganz stark individuellen Zeitalter, wo ich im Vordergrund stehe, dass es mir gut geht, dass ich meine Ziele verfolge und so weiter. Und die anderen interessieren mich erstmal nicht. So ist unsere Gesellschaft aufgebaut, dass es erstmal um mein persönliches Wohlbefinden geht. Und das, glaube ich, ist sehr schwierig, weil es in eine Richtung kippen kann, die zum Verlust des Kollektivs führt. Ja. Mit allen negativen Folgen, Vereinzelung, Vereinsamung, psychische Krankheiten, die steigen und so weiter und so fort. Also ich glaube, wir sind in einem Individualisierungszug in unserer Gesellschaft, das wir in anderen Gesellschaften nicht so haben und müssen gucken, ob das nicht zu einseitig ist, ob man diese Schiene, ob man die nicht ausgleichen muss und sagen, okay, ich habe in meinem Leben sehr, sehr viele Elemente, die Individualismus befördern, also wo ich selber bestimmen kann, ja, wie mein Leben funktioniert und in welche Richtung es geht. Vielleicht wäre es gut und sinnvoll, in meinem Leben zu gucken, ob ich nicht auch kollektive Elemente noch mal stärken müsste. Ja, das ist manchmal anstrengend, das stimmt. Aber es gibt viele Benefits, die mir helfen, nicht in idealistische Fallen zu tappen, wenn ich auch eben neben den individuellen Punkten eben auch kollektive Elemente haben. Und das sind also Gemeinschaftselemente, ja, wo ich mich einpassen muss als Individuum in Gemeinschaft zusammenhängen. Das ist teilweise anstrengend, aber es bereichert auch. Und ich brauche das, um eine gesunde, voll entwickelte Persönlichkeit zu werden.
Wo ich auch bewusst wahrnehme, wie jemand anders vielleicht einen Bibeltext versteht und ich dadurch auch in meinem Denken befruchtet werde. Aha, der sieht das so, ich habe das so gesehen, ich kann da etwas aufnehmen. Mhm.
Das fängt ja schon im Kleinen an in der Familie. Natürlich kann ich mich als Single-Dasein im Single-Haushalt zurückziehen auf mich selber und mich selber optimieren. Aber ob ich dann ein wirklich angenehmer Zeitgenosse werde, ist die andere Frage. In der Familie bin ich automatisch herausgefordert, auch auf die Bedürfnisse meines Ehepartners, meiner Kinder und so weiter einzugehen. Das ist ein viel reicheres Leben, ein viel bunteres Leben. Natürlich auch herausfordernd und anstrengender. Aber es spiegelt die Realität in einem viel größeren Maße wider, als wenn ich mich nur auf mich selber zurückziehe und nur meinen eigenen Wünschen und Trieben folge.
Jetzt haben wir ja viel über uns und die Wachstumsmöglichkeiten geredet, ne, und das Wir. Jetzt heißt es aber Gottesdienst. Inwiefern, also wir lernen jetzt viel über uns und Gruppendynamiken und so, aber inwiefern dienen wir Gott, wenn wir jetzt mal dieses Wort als Kompositum auseinandernehmen und sagen, ein Gottesdienst ist eine, sagen wir so, Veranstaltung oder Event, ist mir wurscht, oder Liturgie, um auch diesen Begriff zu bedienen, wo wir Gott begegnen oder er uns begegnen will, inwiefern dienen wir da ihm? Eine Form von Dienst ist das.
Es ist natürlich immer schwierig, jetzt zu sagen, Gott braucht unseren Dienst oder so, oder wir geben ihm was, was er nicht selbst schon hätte oder so. Ne? Also ich denke, Gott ist natürlich insofern allgenügsam, als er nicht angewiesen ist auf unsere Geschenke, Gaben oder was auch immer. Ja? Und trotzdem haben wir ja dieses Element, dass Gott uns offensichtlich so geschaffen hat, dass wir ihn anbeten, dass er Lob und Ehre bekommt und dass er Gemeinschaft mit uns pflegt. Ja? Also ich denke, es ist von Gott so gewollt, dass es ein Geben und Nehmen ist, eine Beziehung. Eine Beziehung lebt ja auch aus diesen Aspekten. Und ich glaube, in der Offenbarung haben wir ja in Offenbarung 4 und 5 so diese himmlische Szene, wo so ein großer, man könnte fast sagen, Gottesdienst, eine große Versammlung dargestellt wird. Ne? Und ich finde es sehr interessant, dass in Offenbarung 4, wo der Thron Gottes so im Mittelpunkt steht und die himmlische Welt um den Thronsaal Gottes herum, ja, den Thron Gottes herum, dass das vielleicht so ein Aspekt sein könnte, was damit gemeint ist, wenn man Gott dient. Also hier haben wir in den Versen Gott und seinen Thron, und dann beschreibt das der Text hier, wie die Wesen um Gottes Thron herum ihm dienen. Nämlich, sie geben ihm Ehre, sie geben ihm Danksagung ab Vers 9, sie fallen vor ihm nieder, sie beten ihn an, und im Vers 11 heißt es, sie singen ihm und sie sagen, du bist würdig, Herrlichkeit, Ehre und Macht zu nehmen. Also das ist so ein Lob par excellence, eine Anbetungssituation, eine Anbetungshaltung. Und ich glaube, das ist der Dienst, den Gott entgegennimmt. Die Anbetung, die Ehre, das Zusprechen der Würde und so weiter.
Ich meine, das ist jetzt eine gewisse Idealvorstellung, hast du ja schon angedeutet, nicht? Der himmlische Gottesdienst.
Nicht jeder ist so.
Nicht jeder ist so. Ne? Ja, wie erlebt ihr das? Wie erlebt ihr das in Gemeinden? Ich meine, du bist ja beruflich viel in Gemeinden unterwegs, weil du ganzen Kirchenverbund leitest. Mhm. Wie erlebst du das, Dennis?
Also es ist ganz spannend. Ich erlebe es unterschiedlich. Es gibt ja Gottesdienste, da gehe ich raus. Und das ist ungeachtet des Programms, der Planung, ob das wenige oder viele sind. Es ist meistens da, wo wirklich diese Begegnung auch die Menschlichkeit sich realisiert und es echt ist und authentisch.
Okay.
Dass ich dann sage, egal ob das alte Lieder waren oder moderne, ob ich die jetzt mochte oder nicht oder ob die gut gespielt waren oder nicht. Was war da schön? Da hat eine Begegnung stattgefunden. Manchmal der direkte Eindruck, dass ich Gott begegne. Manchmal, dass in der Gemeinschaft ich Gott begegne. Und das andere eben auch, dass ich manchmal rauskomme und sage, ich bin ja ganz froh, dass ich hier jetzt nicht jedes Wochenende hingehen muss. Das gibt's auch. Wo ich dann sage, was war das denn wieder? Waren das hier nur Formen? Ich kann mich erinnern an einen Gottesdienst, da waren wir Das ist schon viele Jahre her, die Gemeinde gibt es auch nicht mehr, also unbeschadet hier. Da waren wir 4 Leute und saßen in 2 Zweierreihen. Mit einer Liedtafel vorne und dem ganzen Gedöns, ja, liturgisch sozusagen, wo ich sagte, das passte überhaupt nicht. Wenn ich mit 4 Leuten Gottesdienst feiere, bin ich eigentlich gewohnt, dass man sich in die Augen guckt und dass man diese Gemeinschaft auch wirklich zum Maximum nutzt und auch gemeinsam betet und so. Also von daher erlebe ich das sehr, sehr unterschiedlich. Ich erlebe auch große Gottesdienste, die gut geplant sind, mit einer großen Band da vorne. Und bei der 10. Wiederholung sage ich, so habe ich jetzt begriffen. Ist gut, können wir jetzt mal noch mal was anderes machen. Also alles ist drin, aber ich frage mich halt immer nur, bin ich das Nonplusultra? Geht es gerade um mich hier? Muss mein Bedürfnis erfüllt werden? Und das hat mich zu der Haltung gebracht, dass ich mich schon frage, was bringe ich mit in den Gottesdienst? Also für Gott, für meine, ja,
genau,
für all die anderen.
Und vielleicht ist das Geheimnis tatsächlich, dass ich schon unter der Woche, vorausgesetzt einmal in der Woche findet dieser Gottesdienst statt, dieser gemeinschaftliche Gottesdienst, dass ich unter der Woche irgendwie, ja, Gottesdienst habe in meinem Leben, damit ich auch was mitbringen kann. Also, dass ich nicht nur komme und sage, ich will was raushaben, was kriege ich denn bei diesem Gottesdienst? Und wenn ich dann eine Enttäuschung erlebt habe, ja, wie du es auch gerade beschrieben hast, dass ich dann sage, ich gehe nicht mehr hin. Oder ich habe ja die Auswahl von verschiedenen Gemeinden, gehe ich halt in eine andere. Mhm. Ja, es gibt ja auch Leute, die fahren kilometerweit in eine andere Gemeinde, obwohl sie in der Nachbarschaft eine haben. Ja. Also warum mache ich das? Ja, also ich glaube, wenn ich etwas von mir einbringen kann, beziehungsweise von dem, was ich mit Gott erlebt habe, dann ist auch die Chance viel größer, dass es authentisch wird und dass ich persönlich einen Gewinn habe, weil das ist nicht in erster Linie jetzt ein Gewinn, den nur ich habe, sondern ich habe etwas teilen können mit anderen und das bereichert ja auch.
Das Proaktive, ich hatte da so eine kleine Geschichte in meinem Leben, vielleicht kann ich die kurz teilen. Das war auch an einem Sabbat, wo ich entschieden habe, zu Hause zu bleiben. Ich mache das manchmal gerne, weil ich so selber den Text gerne lese. Aber am Freitagabend um 20 Uhr morst mich jemand an und fragt mich, ob ich im Gottesdienst nicht das 3-Minuten-Gebet übernehme. Und ich habe gedacht, das mache ich jetzt. Das sage ich nicht ab. Dann werfe ich meine Entscheidung über den Haufen und gehe in den Gottesdienst. Und ich war dann dort und saß auch irgendwie an einem anderen Ort. Und als der Gottesdienst zu Ende war, gehe ich die Treppe runter und hinter mir kommt eine Frau, die ich noch nie gesehen hatte. Und ich drehe mich zu ihm um, frage, wie es ihr geht, woher sie kommt. Und es stellt sich heraus, dass sie das erste Mal im Gottesdienst ist. Überhaupt. Sie war nicht angesprochen worden. Und wir haben uns dann noch unten hingestellt und noch eine halbe Stunde miteinander geredet. Und sie hat ihr Herz ausgeschüttet. Ich glaube, sie hat gerade ihren Mann verloren gehabt und war auf der Suche nach irgendetwas. Und sie hat mich dann so fest in den Arm genommen, hat gar nicht glauben können, dass ihr ein Mensch zuhört. Ja, und ich habe mir gedacht, Dani, wenn du nicht gekommen wärst, die Frau wäre ohne ein Gespräch aus diesem Gottesdienst raus. Und das hat mir gezeigt, nee, du gehst. Ja, du gehst. Und wenn du nur proaktiv irgendwo dich einbringen kannst, du gehst. Andere Menschen sind da. Jeder ist auf der Suche. Jeder hat eine zerbrochene Geschichte irgendwo in seinem Leben. Ja. Sei doch einfach da. Seh den, den niemand sieht. Ja, die eh gesehen werden, die brauchen mich nicht unbedingt. Aber sieh doch diejenigen, die niemand sieht. Tu doch was für die. Und ein Satz kann manchmal Welten verändern im Leben von Menschen.
Und das ist genau der Gegensatz zu dem, wo einer sagt, was kriege ich raus? Mhm. Ja, ich sage das auch zu Leuten, die vielleicht Mühe haben, in die Gemeinde zu gehen. Wir brauchen dich. Ich brauche dich. Die Gemeinde braucht dich.
Ja, jetzt sagst du aber auch damit, in diesem Gottesdienst kam es gar nicht so sehr darauf an, was vorne passierte. Ne? Ja, also da ist ja noch ein anderer Aspekt. Sondern da hat ja Leben und die ganze Reichtum des Lebens stattgefunden in was anderem. In der menschlichen Begegnung in diesem Fall.
Aber das muss ja auch wieder, ich sag's nochmal, das muss ja kein Gegensatz sein. Ja? Also diese Feier, der Gottesdienst als Feier hat ja verschiedene Elemente. Es ist diese vertikale Komponente als Grundlage, glaube ich. Ja? Also Jesus sagt im Geist und der Wahrheit die Anbetung Gottes. Ne? Aber er hat eben auch die horizontale Ebene. Also dieses Begegnen der Menschen miteinander und dieses gemeinsam Feiern und so weiter. Ja? Also ich denke, das sind wichtige Elemente, die ein Gottesdienst haben muss, um ein wirklicher Gottesdienst zu sein. Eben nicht nur ich allein, sondern sondern mit meinen Geschwistern zusammen. Ja? In der Ausrichtung auf Gott, aber eben auch zueinander. Ja? Und das macht den Gottesdienst ja so reich, indem ich eben verschiedene Elemente habe, die alle zusammenkommen.
Also ich muss sagen, ich stelle etwas fest, wenn ich in Gemeinden gehe, und ich gehe ja in allermeisten Fällen in Gemeinden, um zu predigen, sei denn ich bin in meiner eigenen Heimatgemeinde, wo ich vielleicht das Bibelgespräch leite oder sonst irgendwie einen Teil übernehme. Aber normalerweise fahre ich in Gemeinden weiter weg, um dort zu predigen. Und ich stelle Folgendes fest, wenn, und damit beziehe ich mich wieder auf Lukas 4, wenn das Wort Gottes tatsächlich in dem Gottesdienst, den ich besuche, eine Rolle spielt, dann macht das tatsächlich einen Unterschied. Dann geschieht da etwas. Ich kann es nicht wirklich erklären. Ich registriere es nur. Wenn tatsächlich aus der Bibel gelesen wird, wenn also inspiriertes Wort Gottes irgendwie deutlich gemacht wird und dann vielleicht noch darüber nachgedacht, darüber geredet wird, dann ist das was ganz anderes, als wenn einer irgendwas redet. Und das, finde ich, unterscheidet auch den Gottesdienst, zumindest in diesem Aspekt, von einer bloßen Vereinsversammlung. Weil das müssen wir ja auch zugeben, die freikirchliche Szene kann auch dazu führen, dass unsere Gottesdienste so frei sind, dass wir also die Vereinsversammlung anfangen mit sagen, es ist schön, dass es heute nicht regnet. Ne? Das ist schönes Wetter, schön, dass ihr alle hergekommen seid. Oder dass ihr es durch den Schnee geschafft habt oder so. Das ist einfach, das verbindet ja auch. Ich will das jetzt nicht schlecht machen, aber ich denke, das Wort Gottes muss einfach einen Stellenwert bekommen, dass tatsächlich wir angesprochen werden davon, jeder Einzelne davon.
Genau, damit schließen wir ja quasi sozusagen die Klammer zum Anfang, weil wir ja auch jetzt ans Ende kommen. Wir sind bei Lukas 4 und bei allem, was wir, ich glaube, auch ganz transparent festgestellt haben, Gottesdienste können unglaublich erbauend sein und auch quälend langweilig. Können das ganze Leben abbilden. Wir können wunderbare Menschen treffen und andere, die uns total herausfordern, können Lust haben, hinzugehen. Und manchmal werden wir gestupst. Danke für die Geschichte, die du erzählt hast. Das ist sicherlich eine Erfahrung, die wir alle schon mal gemacht haben. Und dann ist ja hier in diesem Lukas 4-Text, und damit wollen wir heute mal schließen, diese kurze Predigt, wo Jesus sagt, nachdem er den Text gelesen hat, und dann passieren ja noch auch unschöne Dinge. Ne? Heute ist dieses Wort in Erfüllung gegangen. Also heute ist was passiert. Ja. Wir haben uns nicht nur getroffen. Heute ist hier ein Blitz eingeschlagen sozusagen. Und es ist was passiert. Und dann passiert auch was. Das können unsere Zuschauerinnen und Zuschauer dann weiterlesen in Lukas 4. Dass viele Dinge noch passieren. Aber eben ein Gottesdienst, wo man sagen kann, ja, da ist was geschehen in mir, in meinem Herzen oder wo auch immer. Ich danke euch für das tolle Gespräch, für die tolle Runde. Gottesdienst ganz praktisch. Lass es uns versuchen, immer besser zu
machen. Ja, du hast recht. Diese persönliche Anwendung ist wichtig. Also es muss irgendwo dann auch mich treffen. Ich meine, hier war es klar, Jesus kommt und kann sagen, das kann keiner von uns sagen, heute ist durch mich dieses Wort erfüllt. Ja. Aber ich würde das erweitern und würde sagen, ja, diese persönliche Anwendung, dass ich auch aus jedem Gottesdienst, selbst wenn ich ihn als langweilig empfinde, etwas mitnehmen kann. Das kann man sich vornehmen.
Das ist eine Haltung.
Ich will was mitnehmen.
Das ist aber eine Haltung. Ne?
Ja. Genau.